Man sagt, dass es drei Themen gibt, über die man nicht sprechen soll oder die man nicht ansprechen soll, wenn man zum Beispiel mit seinen Arbeitskollegen unterwegs ist oder gemeinsam mit ihnen ist. Und diese drei Dinge sind Religion, Familienprobleme und Geld. Habe ich was vergessen? Politik? Oh, über Politik rede ich viel mit denen. Nee, aber wenn ich anfange mit Religion, dann wird es immer ganz schnell ruhig. Familienprobleme, eieiei. Weil diese Themen, die sind privat. Über sowas spricht man nicht. Nun, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Bibel voll von Religion ist. Das ist ja irgendwie klar. Ne? Die Bibel ist ein Buch, ist auch ein Buch, in dem Familienprobleme in schonungsloser Offenheit völlig ausführlich diskutiert werden. Das ist vielleicht jemand, der die Bibel nicht so viel liest, nicht gleich von Anfang an klar, aber jeder, der sich mal hinsitzt und dieses Buch in die Hand nimmt, der sieht es sofort. Wie beispielsweise mein Vater. Ich habe ihn mal dazu angeregt, doch mehr Bibel zu lesen. Und dann hat er sich natürlich hingesetzt, hat vorne aufgeschlagen, angefangen zu lesen und nach einer Weile kam er dann zu mir und hat gesagt, also Florian, dieser Abraham, der seine Frau als Schwester ausgibt, ja, damit er... Weil er sonst Angst um sein eigenes Leben hat. Oder dann dieser Jakob, der irgendwie seine Kinder da völlig ungleich behandelt. Sollen das wirklich meine Vorbilder im Glauben sein? Ja, das sind unsere Vorbilder im Glauben, aber in der Bibel sind sie wirklich schonungslos offen über die Probleme, die sie haben in ihrer Familie. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, auch im Neuen Testament nicht. Auch hier werden Familienprobleme sehr offen angesprochen, zum Beispiel die innerhalb der Gemeinde, die Gemeinde als Familie. Stellt euch mal vor, einer unserer ehemaligen Gemeindeleiter würde einen offenen Brief an uns schicken, der anschließend in allen unseren Gemeinden weltweit zirkuliert und in dem er Folgendes bei uns thematisiert: Spaltung, Uneinigkeit, geistliche Unmündigkeit, Zank, Eifersucht, Überheblichkeit, Unzucht, Lauwärme. Wie würdet ihr euch fühlen? Undenkbar. Das gehört doch im Privaten angesprochen, oder? Aber das ist nur das, was ich in den ersten 5 Kapiteln des ersten Korintherbriefs sehe, ja, wo Paulus einen offenen Brief an seine Gemeinde schreibt mit sehr viel Liebe. Schonungslose Offenheit über familiäre Probleme. Kommen wir zum letzten No-Go, dem Thema Geld. Habt ihr gewusst, dass es in der Bibel ungefähr 2000 Stellen gibt, in denen es um Geld geht, beziehungsweise um den Umgang mit Geld? 2000 Stellen in der Bibel. Das ist krass viel. 15% aller Reden von Jesus drehen sich um dieses Thema, entweder direkt und ums Geben oder indirekt, indem man Geld als Beispiel nimmt. So viel zum Thema Privat und man spricht nicht darüber. Und es lässt sich auch nicht leugnen, dass wir unseren Predigten vielleicht nicht ganz so unverkrampft an diese Themen rangehen, wie das Jesus gefallen ist, Jesus gegangen ist. Vielleicht sind wir mehr von der Gesellschaft geprägt, als wir uns manchmal bewusst sind. Heute jedenfalls werden wir hoffentlich mehr oder weniger über alle diese drei Themen reden. Und das Thema in unserer Predigtserie Apostelgeschichte ist diesmal Kapitel 5 und der Anfang von Kapitel 6. Und ich nenne den Titel oder das Thema Herausforderung in der jungen Gemeinde oder auch vom Geld geben. In diesem Abschnitt in der Apostelgeschichte, das von einigen herausfordernden Situationen die Rede. Einige sind sehr inspirierend, andere sind aus meiner Sicht weniger inspirierend. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Vers 12 davon, dass die Apostel in diesen ersten Tagen der jungen Gemeinde unglaubliche Wundertaten vollbracht haben. Es ist wirklich fantastisch, wie die Apostel Menschen geheilt haben. Aber schon in Vers 17 sehen wir dann, dass die erste Verfolgung beginnt. Und diese krasse Geschichte, ich werde nicht tiefer auf die Geschichte eingehen, aber es ist einfach nur der Hammer zu sehen, wie die Apostel da vor den Hohen Rat gerufen werden und die versuchen, ihnen zu verbieten, über Jesus zu reden in der Öffentlichkeit und sie schlagen sie, ja, sie foltern sie Und was machen die? Die gehen raus und danken Gott, dass sie würdig waren, für Jesus zu leiden. Was für eine unglaubliche Einstellung. Also auch das finde ich super inspirierend. Und dann in Kapitel 6 sehen wir, dass es auch logistische Herausforderungen gab, weil die Gemeinde immer größer geworden ist und es wurde immer schwieriger, wirklich dafür zu sorgen, dass alle gleichmäßig versorgt werden oder dass man das an jeden gedacht wird in dieser Gemeinde, weil sie einfach zu groß geworden ist und zu unübersichtlich. Wir sehen, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Aber am Anfang von Kapitel 5 steht eine Geschichte, eine traurige und eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die sich für mich anfühlt wie so ein Stück Altes Testament mitten im Neuen Testament. Und das ist die Geschichte von Hananias und Sapphira. Das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die kein Prediger freiwillig auswählt, wenn er die freie Wahl hat, über was er predigen möchte. Ich möchte die trotzdem heute zum Ausgangspunkt für meine Predigt nehmen und möchte kurz beten. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Liebe bist und dass du hier bei uns bist, dass du für jeden von uns einen Plan hast und uns begleitest auf dieser Welt, dass du wirklich unser Vater bist. Und ich möchte dich jetzt auch für diese Predigt bitten, Vater, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass du durch mich sprichst, Vater, und die Predigt nimmst, um deinen Namen zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. Apostelgeschichte 5, wir lesen die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden hin, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Was für eine tragische, eine schreckliche Geschichte. Wie heftig. Was war passiert? Ich glaube, um diese Geschichte komplett zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückgehen in das, was in Apostelgeschichte 2 und Apostel bis 4 passiert ist. Wir sehen nämlich, dass in Apostelgeschichte 2 während des jüdischen Wochenfestes die Gemeinde gegründet wurde und 3000 Menschen an einem Tag getauft wurden. Wie wir vor 2 Wochen gelernt haben in der Predigt, war das jüdische Wochenfest eines dieser großen jüdischen Feste, wo aus der ganzen Gegend, auch aus anderen Ländern, Gläubige nach Jerusalem gekommen sind, um dort für dieses Wochenfest da zu sein und anzubeten. Das heißt, die Stadt war also wirklich voll mit fremden Menschen. Und viele dieser Menschen wurden getauft. Und von da ab waren sie einmütig im Tempel zusammen. Das heißt, diese frisch Getauften sind nicht einfach wieder nach Hause gefahren, zurück zu ihren Jobs und zu ihren Familien, sondern sie sind da geblieben. Sie wollten in der Gemeinschaft der Apostel sein. Sie wollten den Aposteln zuhören. Und die Jerusalemer Christen haben versucht, gastfreundlich zu sein und die Bedürfnisse, die sich da aufgetan haben, zu stillen. Aber sie waren ganz offensichtlich damit überfordert. Ich habe gelesen, dass man schätzt, dass in dieser Zeit auf einen in Jerusalem ansässigen Christen, 10 Christen kamen, die für verschiedene Dinge angereist waren und die dann dort, um die sich gekümmert werden musste, weil diese Christen hatten natürlich in der Regel keine Einnahmequelle in Jerusalem. Und damit die Christen dort über die Runden kommen, haben die ersten Christen, die dort gelebt haben, etwas ganz Beeindruckendes getan. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 35. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen. Es war aber auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und das ist genau der Abschnitt, bevor unsere Geschichte mit Hananias und Sapphira beginnt. Das hilft uns vielleicht, diese Geschichte ein bisschen einzuordnen. Das heißt, Hananias und Sapphira hatten sich vorgenommen, so wie viele andere das auch getan haben, etwas von ihrem Wohlstand zu opfern für die Gemeinschaft. Was eine super tolle Sache ist. Und leider, leider haben sie aber auch beschlossen, sich als wohltätiger darzustellen, als sie das eigentlich waren. Beziehungsweise den Aposteln wirklich ins Gesicht zu lügen. Und ich frage mich immer, was war ihre Motivation, da zu lügen? Ich meine, Petrus hatte ihnen dann ja gesagt, es hat euch doch keiner gezwungen, etwas zu geben. Ihr hättet doch euren Acker behalten können, wenn ihr es gewollt hättet. Oder ihr hättet ihn auch verkaufen können und das Geld behalten können. Was haben sich die beiden versprochen? Haben sie sich vielleicht eine besondere Anerkennung versprochen? Aber selbst da, ich meine, es haben so viele Leute damals gespendet, sogar Häuser. Sie waren also nur 2 von vielen. Haben sie vielleicht eine falsche Erwartungshaltung an sich gespürt? Haben sie vielleicht einen Gruppendruck gefühlt, so ihr müsst auch was verkaufen geben, weil alle anderen machen das auch. Und eigentlich wollten sie aber das Geld lieber behalten und nicht der Gemeinschaft spenden. Ganz offensichtlich haben die beiden aber aus falscher Motivation herausgegeben. Weil sonst hätten sie es ja offen kommunizieren können, dass sie nicht alles gegeben haben. Also, war das Anerkennungssucht oder Gruppenzwang? Ich glaube auf jeden Fall, dass man sehen kann, dass die beiden ein Glaubensdefizit hatten. Weil wenn sie echten Glauben gehabt hätten, dann hätten sie doch gewusst, dass das, was sie geben, das geben sie zu Gott. Und Gott ist doch der, der alles sieht. Wie kann ich denn Gott belügen? Das ist ja so, als würde ich zu Jimena sagen, ich habe all mein Geld, was wir auf dem Konto haben oder was ich auf meinem Konto habe, das habe ich investiert für dich. Und ich weiß aber, dass sie Zugang zu meinem Konto, zu meiner Kontoverbindung hat, weil es ein gemeinsames Konto ist. Und sie sieht genau, dass ich da irgendwie noch ein paar tausend Euro übrig behalten habe. Also es macht einfach, wenn sie wirklich Glauben gehabt hätten, dann macht es überhaupt keinen Sinn, nicht offen darüber zu sein, dass sie nicht alles hingelegt haben. Und ich glaube, ein Mangel an Großzügigkeit, dass sie etwas zurückbehalten haben, das war nicht das, was ihr Verderben war. Auf keinen Fall. Sie sind nicht gestorben wegen dem, was sie gegeben oder was sie nicht gegeben haben. Sondern gestorben sind sie, weil sie den Heiligen Geist und die Apostel belogen haben. Ich frage mich natürlich auch, warum hat Gott die beiden so hart bestraft? Gibt es nicht viel schlimmere Sünden, als beim Geben einen Teil zurückzubehalten? Gibt es nicht viel schlimmere Sünden, als die Unwahrheit zu sagen? Und ich hab so drüber nachgedacht, da kam mir dieser Gedanke, vielleicht war das ja nur Zufall, dass sie gestorben sind. Vielleicht hatten die irgendwie ein schwaches Herz und in dem Moment, in dem offenbar geworden ist, dass sie gelogen haben, haben sie so geschämt, dass sie irgendwie einen Herzinfarkt bekommen haben. Und so. Aber diese These lässt sich nicht aufrechterhalten, weil man sieht ja, dass Petrus Sapphira prophezeit hat, auch du wirst sterben und sie ist in der Tat gestorben. Also Es war kein Zufall, was da passiert ist. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner in der jungen Gemeinde wollte, dass die beiden sterben. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wärt von den jungen Männern gewesen, die da Hananias weggetragen und begraben haben. Und 3 Stunden später, ich meine, so ein Begräbnis ist natürlich auch keine leichte Sache. 3 Stunden später kommen sie wieder. Sie waren wahrscheinlich schon mit den Nerven ziemlich runter. Und sie kommen in den Raum rein und da liegt seine Frau. Und dann nehmen sie sie mit und begraben sie. Überlegt euch, was in denen vorgegangen ist, in diesen jungen Männern. Warum hat Gott das zugelassen? Und ich denke, vielleicht brauchte die Gemeinde damals ein Zeichen. 2-mal heißt es in dieser Passage, dass eine große Furcht über die Gemeinde gekommen ist, als das passiert ist. Nach dem Tod von Ananias ist eine große Furcht über sie gekommen. Nach dem Tod von Sapphira ist wieder eine große Furcht über sie gekommen. Und vielleicht war das etwas, was die Gemeinde damals gebraucht hat, weil sie sich in einem riesen Hype befunden hat. Ich meine, stellt euch mal diese Situation vor. Da werden tausende Menschen getauft und kommen dazu. Was für eine Euphorie das in der Gemeinde ausgelöst haben muss. Und dann ist es auch noch so, dass die alle ihren ganzen Besitz zusammentun. Was für eine Gemeinschaft, was für eine unglaubliche Gemeinschaft war das. Und vielleicht hat die Gefahr bestanden, dass die Gemeinde einfach abhebt und vergisst, um was es wirklich geht. Es geht nicht um dieses Wunder einer Gemeinde, die hier sensationell wächst und alles in den Schatten stellt, alles Bekannte. Es geht nicht darum, um diese unglaubliche Gemeinschaft, wo jeder zusammenhält, in der Art und Weise, wie Familien nicht zusammenhalten. Nein, es geht darum, um einen allmächtigen Gott. Darum geht es. Und wenn du wegen dem Hype dabei bist oder wenn du dabei bist wegen der Gemeinschaft und du vergisst, dass es um einen allmächtigen Gott geht, dann hast du ein Problem, weil du das verpasst, um was es wirklich geht. Ich weiß nicht, was Gottes Motivation an der Stelle war. Vielleicht war es das. Ich frage mich aber, was können wir heutzutage aus dieser Stelle lernen? Einerseits können wir lernen, Gott ist ein absolut mächtiger Gott. Und wir sollten Gott nicht unterschätzen. Und andererseits aber auch, denke ich, wir können aus dieser Stelle auch viel über die Motivation beim Geben lernen. Und damit kommen wir jetzt zum Privaten, nämlich zum Geld. Lasst uns diese Stelle mal nehmen, um unser eigenes Herz zum Thema Geben zu prüfen und zu hinterfragen. Ihr wisst, dass diese Gemeinde hier sich ausschließlich über die Spenden ihrer Mitglieder finanziert. Über euer Geld. Ab und zu bekommen wir darüber hinaus auch noch finanzielle Unterstützung aus anderen Quellen, zum Beispiel von der EMS, der European Mission Society, oder eine Spende aus einer anderen Gemeinde. Aber auch dieses Geld ist letzten Endes Geld von Geschwistern, das Geschwister gegeben haben. Sehr viele hier geben sehr viel Geld aus ihrer Überzeugung heraus. Und lasst uns mal ein bisschen in die Bibel gehen und gucken, was sagt die Bibel zum Thema Geben. Und ich möchte euch mein Verständnis von einigen klassischen Bibelstellen zu diesem Thema nennen. Zuerst bleiben wir hier direkt bei dem Thema. Sollen wir wie die ersten Geschwister unsere Häuser und unsere Äcker beziehungsweise unsere Geldanlagen verkaufen und das Geld so zwischen uns teilen, dass wir alle alles gemeinsam haben und es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Arm und Reich, analog zu dem, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte 4. Ich glaube, dieser Gedanke löst wahrscheinlich in jedem Einzelnen, der hier sitzt, etwas anderes aus. Vielleicht schüttelt es den einen oder anderen, vielleicht fühlt der eine oder andere Panik, vielleicht fühlt der eine oder andere Druck. Ich muss gestehen, ich selber finde den Gedanken sehr attraktiv. Ich meine, stellt euch mal diese Gemeinschaft vor, wenn wir wirklich alles gemeinsam haben, was für eine Verbundenheit wir dann zwischen uns hätten. Was für eine Einheit. Unglaublich. Es ist trotzdem mein biblisches Verständnis, dass das, was wir da sehen, kein Gebot ist. Ich meine, die Geschwister damals, die haben in einer beispiellosen Notsituation gehandelt. Und sie haben auf konkrete Nöte hin gehandelt. Also es war ja tatsächlich so, wenn du kein Einkommen hast damals, ja, du kannst ja nicht zu irgendeinem Bankautomat gehen und deine Ersparnisse aus Griechenland abheben, ja, dann sitzt du da und du kannst dir noch nicht mal was zu essen leisten. Also das ist, es war unbedingt notwendig, dass die Geschwister das tun, was sie da getan haben. Wir sehen aber auch, dass Geben auch damals immer auf einer freiwilligen Basis geschehen ist. Und ich habe noch nicht mal den Eindruck, dass es die unausgesprochene Erwartungshaltung der Apostel war, dass die Geschwister damals alles gemeinsam hatten. Aber sie haben ja gesagt, du hättest doch mit deinem Besitz machen können, was du wolltest. Was, wenn jeder so handeln würde wie damals? Wir sehen, dass diese Aktionen die Not damals nicht nur gemildert haben, sondern sie haben sie behoben. Es gab bei den Geschwistern keine Not. Und mit Sicherheit war das genau das Richtige, was die erste Gemeinde damals getan hat für diese Situation. Wir sehen im Neuen Testament, in den Briefen später aber auch, dass immer wieder für die Jerusalemer Gemeinde gesammelt wurde. Und ich glaube, was damals passiert ist, ist, dass die Geschwister wirklich die Substanz, die sie hatten, aufgezehrt hatten und fortan arm waren wie Kirchenmäuse. Und ich glaube, die Situation, in der wir hier in Deutschland sind, ist nicht vergleichbar mit der von damals. Weil bei uns es diese konkrete Not, die wir da sehen, nur im Einzelfall gibt. Und ich glaube, wenn diese konkrete Not im Einzelfall so vorliegt wie damals, dann sind wir noch genauso aufgerufen, diese drastischen Maßnahmen zu tun wie damals. Aber ich sehe kein, und das ist das Gebot der Nächstenliebe, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich sehe jetzt zumindest kein Gebot in der Bibel, dass wir alles verkaufen sollen und in einen großen Topf schmeißen sollen und alle davon leben sollen. Okay, was ist mit dem Gebot des Zehnten als nächstem Thema? Wir alle kennen wahrscheinlich die Stelle aus Malachi 3, Vers 10, die nehme ich jetzt mal exemplarisch. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fensters auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Also bringt die Zehnten in voller Höhe ein in mein Vorratshaus, prüft mich, und ich werde das Himmelsfenster auftun und Segen in Fülle auf euch heraufschütten. Und ich denke über dieses Gebot nach, und naja, das ist ein Gebot des Alten Testaments. Ne? Der alte Bund ist ja mit Jesus erfüllt worden. Wir stehen jetzt im neuen Bund. Das bedeutet aber auch, dass wir uns nicht mehr sklavisch an die Gebote des Alten Testaments, an das Regelwerk des Alten Testaments halten müssen. Sonst müssten wir hier alle koscher essen. Wir müssten irgendwelche altertümliche Kleidung vielleicht tragen und wir müssten spezielle Frisurvorschriften befolgen. Machen wir alles nicht. Trotzdem, diese Regel im Falle des Gebotes Zehnten kann man nicht einfach als ein altes Testamentgebot abtun, denn Jesus spricht über sie in Lukas 11, Vers 42. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen dazu. Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen schnell und lasse euch nicht den Raum, zu den Stellen aufzuschlagen. In Lukas 11, Vers 42, das ist ein Ausschnitt aus einem Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Und er kritisiert da, dass sie oft zwar die Regeln befolgen, aber nicht das Herz, was Gott hinter diesen Regeln hat, sondern dass sie dieses Herz von Gott vernachlässigen. Und in dem Zusammenhang spricht er über den Zehnten. Und er sagt, aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und das ist, wenn man genau hinschaut, eine sehr interessante Stelle. Was ist denn der Zehnte von Minze, Raute und Kräutern? Hast du mal die Regeln im Alten Testament gelesen? Ich lese im Alten Testament, du sollst den Zehnten von deinen Feldfrüchten geben. Du sollst den Zehnten von deinen Rindern und von deinen Schafen geben. Aber ich kann mich nicht erinnern, ich mag mich irren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Regel im Alten Testament gibt, wo steht, du sollst den Zehnten von deinen Küchenkräutern geben. Das heißt, ich glaube, die Pharisäer sind mit der Art und Weise, wie sie den Zehnten gegeben haben, über das in den fünf Büchern Mose beschriebene Gesetz hinausgegangen. Das heißt, sie haben sogar den Zehnten von ihren Kräutern, die in ihrem Garten gewachsen sind, gegeben. Das ist ungefähr so, als wenn du nicht nur den Zehnten von deinem Einkommen gibst, sondern auch von allen Geldgeschenken, die du erhältst, oder von dem Bonus, den du zum Beispiel erhältst, wenn du einen neuen Stromvertrag abschließt. Jesus sagt, dies soll man tun und jenes nicht lassen. Heißt es jetzt, wir sollen den Zehnten doch geben? Weil hier Jesus quasi das Gebot aus dem Alten Testament wieder neu aufstellt und fürs Neue Testament gültig macht? Oder redet hier Jesus als Rabbi über Regeln des Alten Testamentes und erklärt es den Pharisäern, wie sie das Alte Testament richtig zu verstehen haben, kritisiert gleich, wie sie das Alte Testament umsetzen? Und ich möchte diese Interpretation ein Stück weit euch überlassen. Ich selber kann für mich sagen, immer wenn ich sehe, wie Jesus den Pharisäern aufzeigt, was eigentlich richtig ist, dann nehme ich das für mich als Maßstab für den neuen Bund. Und an dieser Stelle möchte ich auch keine Ausnahme machen. Aber ich glaube, die zweite Botschaft in dieser Stelle ist der Schlüssel für die Interpretation. Da heißt es, ihr geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Dies sollt ihr tun und jenes nicht lassen. Das Gebot von Jesus ist die Liebe. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und darin sind alle Gebote des Alten Testaments erfüllt. Was bedeutet es beim Thema Geben, Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben? Ich glaube, zum einen sollten wir uns, wenn wir darüber nachdenken, bewusst sein, dass alles, was wir haben, jeder einzelne Cent, den haben wir von Gott. In Jakobus 1, Vers 16 und 17 heißt es, ehrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Alles, was wir haben, auch unser ganzes Geld und unser ganzer Besitz, haben wir, weil er uns damit beschenkt hat. Und es ist wahrscheinlich, die Besitztümer, die wir haben, die sind wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel weniger unser eigener Verdienst, als wir so denken. Insofern sind sie auch sehr viel weniger unser Eigen, als wir denken, sondern sie sind gewissermaßen geliehen. Denn eines Tages werden wir nackt wieder von dieser Erde gehen und werden nichts mitnehmen können. Es wird nichts von dem ewig unser Eigen bleiben. Und in diesem Sinne bedeutet es auch, dass Gott nicht ein Zehnt von unserem Geld zusteht, sondern dass ihm alles, was wir haben, gehört. Und hier macht es auch total Sinn, wieder den alten Bund und den neuen den Bund und wie das Ganze zusammenhängt, zu sehen. Im Alten Testament, da geht es immer um die Tat, da geht es um die Regel. Im Neuen Testament, da geht es um die Herzenshaltung. Im Alten Bund heißt es, du sollst nicht töten. Im Neuen Bund, du sollst deinen Bruder in deinem Herz nicht mal zürnen, beziehungsweise du sollst ihm immer vergeben. Du sollst nicht töten, ist die Tat. Du sollst nicht zürnen, ist die Herzenshaltung. Im Alten Bund heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Im Neuen Bund heißt es, du sollst fremde Frauen nicht begehren. Ehebruch ist die Tat, Begehren ist die Herzenshaltung. Alter Bund, du sollst nicht falsch schwören, das ist eine Tat. Neuer Bund, dein Ja sei ein Ja, das ist eine Herzenshaltung. Alter Bund, gib deinen Zehnten, das ist eine Tat. Neuer Bund, setze dein Geld für Gott und deinen Nächsten ein, das ist die Herzenshaltung. Soweit so gut. Ich kann euch eins sagen, alter Schwede, das ist nicht einfach. Eine Regel ist sehr viel einfacher als eine Herzenshaltung. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich persönlich mit dem Thema umgehe. Zuerst, ich persönlich versuche mindestens den Zehnten für die Gemeinde zu geben. Aber nicht, weil ich mich gesetzlich so sehr dazu verpflichtet fühle, sondern ganz einfach, weil ich glaube, wenn die Menschen im Alten Bund, wenn die Leute in Jerusalem, die viel weniger hatten als ich, wenn die 10% geben konnten, wer bin ich dann, dass ich es nicht kann? Und ich glaube, es ehrt Gott, wenn ich das tue. 10% ist ja schon sehr viel. Wir haben vorhin in Malachi 3 gelesen, prüft mich, indem ihr den Zehnten gebt und seht, ob ich euch nicht segne. Und ich glaube, dass das wirklich sich aufs Alte Testament bezieht. Und dass man das nicht eins zu eins in den neuen Bund übertragen kann, dieses Versprechen, was Gott da im alten Bund gibt. Aber dennoch ist es so, dass ich das in meinem Leben erfahre. Manchmal, es ist schon mehrmals, 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ich so den Eindruck hatte, irgendwie am Ende des Monats bleibt mir immer weniger Geld übrig. Irgendwas ist los, mir rinnt das Geld durch die Finger. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich hingesetzt und habe nachgerechnet, gebe ich denn überhaupt noch den Zehnten? Und habe festgestellt, oh, ich hatte eine Gehaltserhöhung. Ich gebe tatsächlich weniger als den Zehnten. Also, was mache ich? Ich stocke meine Kollekte auf und zahle sogar nach, was ich versäumt habe. Und auf einmal, obwohl ich mehr gebe, ist es so, dass das Geld nicht nur reicht, sondern dass ich am Ende des Monats ein bisschen über habe. Das ist mir jetzt mehrmals passiert. Und, also, finde ich gut. Es ist nicht logisch. Aber ich liebe es, Gottes Wirken zu sehen, weil Gottes Wirken übersteigt das rationale Denken völlig. Ich habe übrigens mal, das habe ich schon häufiger erzählt, mal eine kurze Zeit Hartz IV bekommen und in der Zeit habe ich nicht den Zehnten gegeben, weil nach Abzug meiner Fixkosten hatte ich fast keinen Zehnten mehr übrig. Damals habe ich 5 Euro im Monat gegeben und ihr könnt mir glauben, das war auf jeden Fall ein größeres Opfer, als heute 10% zu geben. Und ich hatte den Eindruck, Gott hat es auch gesegnet. Nun, ich habe ja vorhin gesagt, ich fühle mich nicht so, als dass ich den Zehnten geben muss, sondern ich habe die Überzeugung, dass mein ganzes Geld eigentlich Gott verherrlichen soll. So, und hier fängt die wahre Herausforderung an. Um ehrlich zu sein, den Zehnten von meinem Geld zu geben, ist für mich einfach. Diese Herzenshaltung zu haben, dass mein Geld dafür da sein soll, ihn zu verherrlichen, das ist eine Herausforderung. Als ich Student war, da war das einfach. Ich hatte ja quasi nichts. Wenn ich mir einen Döner gekauft habe, dann wusste ich, ich kaufe mir einen Döner, weil ich mir sonst nichts leisten kann. Ja, irgendwas muss ich essen. Ich habe also ein super ruhiges Gewissen darüber gehabt, wie ich mein Geld ausgebe. Jetzt aber ist es so, ich habe mir zum Beispiel für die WM einen neuen Fernseher bestellt, weil ich mich auf die WM freue und ich freue mich, die WM mit meinen Jungs zu gucken und ich habe nur diesen kleinen Fernseher und ich will aber das volle Erlebnis. Und dann frage ich mich schon so, okay, wie gibst du gerade dein Geld aus? Ist das etwas, was Gott ehrt oder ist das etwas, was quasi deine eigene Selbstsucht befriedigt? Ach, da wird's schwer. Oder wie groß soll mein Auto sein, dass ich noch Gott verherrliche? Verherrlicht es Gott, wenn ich mir einen Mercedes leiste? Oder ist es dann nicht so, dass ich viel mehr oder so viel Geld in ein Prestigeobjekt reinstecke, dass ich anders viel sinnvoller hätte einsetzen können? Und ich muss dazu sagen, seit ich ein kleiner Junge bin, finde ich Mercedes totschick. Ich habe mir immer gewünscht, mal einen Mercedes zu haben. Liebe Geschwister, es ist nicht meine Absicht, mich heute hier als ein Beispiel vor euch hinzustellen. Ich habe keine Ahnung, ob mein Umgang mit Geld beispielhaft ist oder nicht. Das werde ich wahrscheinlich am Ende der Zeit von Gott erfahren. Ich kenne auf jeden Fall einige Geschwister, von denen ich den Eindruck habe, dass sie ihr Geld viel beispielhafter einsetzen, als ich das tue. Und die sind in dieser Hinsicht meine Vorbilder. Wie du dein Geld ausgibst, beziehungsweise das, was Gott dir geschenkt hat, das, was er dir geliehen hat, das machst du am besten im Gebet zwischen dir und deinem Gott aus. Und ich möchte an der Stelle nochmal den Bogen zurück zu Hananias und Sapphira schlagen. Und ich möchte vor drei Herzenshaltungen warnen, die gefährlich sind. Und die wahrscheinlich jeder von uns in seinem Herz irgendwo hat. Das erste ist Geiz. Und Geiz ist so eine Sache, ich glaube, keiner von uns kann sagen, er ist völlig frei von Geiz. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass die Grundmotivation von Hananias und von Sapphira Geiz war. Und ich glaube, die Wurzel von Geiz ist Unglaube. Prüfe dein Geberherz. Und wenn du in dir selber Geiz findest, dann möchte ich dich eindringlich bitten und warnen, setze dich damit auseinander. Weil es gibt sehr viele Stellen im Neuen Testament, die vor Geiz warnen. Zum Beispiel Matthäus 6, Vers 24. Da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist eine krasse Aussage und die spricht direkt über den Geiz in unserem Herzen. Das zweite ist Menschengefälligkeit. Ich möchte nicht ausschließen, dass Menschengefälligkeit die Grundmotivation von Hananias und Sapphira war. Sowas wie Gruppenzwang. Ich denke, Spenden in unserer Gemeinde werden wahrscheinlich seltener aus dieser Motivation erfolgen, weil ja keiner weiß, wer wie viel gibt. Es ist wirklich so, dass da zwei Leute im Finanzteam darüber Bescheid wissen und sonst keiner. Trotzdem, du gibst ja dein Geld an vielen verschiedenen Orten, zum Beispiel in den Klingelbeutel am Sonntag. Oder wenn dich ein Bettler auf der Straße antrifft, prüfe dein Herz. Gibst du aus einem freudigen Herzen? Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, ist das schlechte Gewissen. Das passt dann auch zu unserem Abendmahl heute. War mein Fernseher jetzt eine gute Anschaffung oder war das selbstsüchtig? Ich denke, es ist wichtig, dass ich mich selber reflektiere über das, was ich tue. Aber ich bin mir sehr sicher, das soll nicht dazu führen, dass ich jetzt anfange, mich schuldbeladen zu fühlen über meinen Umgang mit Geld, dass ich die ganze Zeit nur aus einem schlechten Gewissen heraus handle. Und ich möchte nicht diese drei schlechten Herzenshaltungen im Vergleich zueinander bewerten, aber ein schlechtes Gewissen ist beim Thema Geben überhaupt nichts Gutes. Entweder du gibst aus Liebe oder du gibst aus schlechtem Gewissen. Beides lässt sich aus meiner Sicht nicht vereinen. Und während das erste aus Liebe zu geben dir gut tut und deinem Herzen gut tut, ist das zweite aus schlechtem Gewissen zu geben etwas, was deinem Herzen wirklich schadet. Wenn du merkst, dass du aus schlechtem Gewissen heraus gibst, dann möchte ich dich bitten, kehre zurück, schau auf deine Beziehung zu Gott. Schau, was er eigentlich wirklich von dir will. Schau, wie er dich zuerst geliebt hat. Wie er dich beschenkt hat, als du ihm gar nichts gegeben hast. Und zwar einfach aus Freude heraus und aus Liebe zu dir und nicht, weil er gedacht hat, später wirst du ihm irgendwas zurückgeben. Und dann hoffe ich, wirst du dich frei fühlen, nicht zu geben. Oder aber frei fühlen, wirklich mit Freude am Geben zu geben. Und ich möchte schließen mit einer Bibelstelle genau darüber im 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Da heißt es, ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott sei die Ehre.